Ja, wir fingen ja früh an. Ich war ja schon 1944, da war ich 6 Jahre alt im Rotkäppchen im Kurfürstendammtheater und hat mich sehr beeindruckt. Rotkäppchen war also mein erstes Theaterstück. Dann ging das los, das Schiffbau Damm, also heute das Berliner Ensemble, das war damals die Volksbühne. Erst war es so ein bisschen Boulevardtheater, dann kam aber der Ostberliner Magistrat, war der Ansicht, das muss jetzt ein richtiges Theater werden, nicht Rudolf Platte. Wie hießen die Stücke, meine Schwester und ich, oder Bezauberndes Fräulein, und im Orchestergarten hatten wir auch. Und dann wurde da ein Kindertheater eröffnet. Und da sahen wir eben die Klassiker, König Drosselbart, und die russischen Märchenstücke, wir wurden natürlich auch mit russischen Märchenstücken gefüttert. Und da spielten dann Schauspieler, ich erinnere mich noch, dass der König Drosselbart war, das war der Martin Benrath, nicht? Immerhin, die jungen Schauspieler fingen da im Märchentheater der Stadt Berlin an und wir saßen auch Loge, weiß noch gar nicht ganz da. Und ich war ganz baff, denn in dieser Straße da am Schiffbau Damm und in meiner Umgebung, da war ja trotzdem viel zerstört und kam ein Theater, was total intakt war. Und dann noch so wilhelminisch opulent mit Karyatiden und allen möglichen Lüstern und Plüsch und Klimowski. Das war lustig. Kindertheater hin, Kindertheater her, wir gingen dann richtig ins Theater. Mit 12 war ich im Deutschen und habe da den Schatten gesehen. Ein Märchenstück, eine erwachsene Märchenkomödie und den Hofmeister. Und ich begriff, man verstand nur Bahnhof, aber ich fand es faszinierend. Das große Schauspielhaus war ja früher der Zirkus Busch. Und bis dann Max Reinhardt kam und das zum großen Schauspielhaus umfunktionierte. Unter seiner Riesenspektakel, dem Ödipus und das Mirakel. Denn plötzlich hat es ja in 20er Jahren umgebaut, sozusagen zur Tropfsteinhöhle. Die Tropfsteinhöhle, also ich fand sie immer scheußlich. Der plötzlich stand bis in die 50er Jahre, bis der Ostberliner Senat oder Magistrat sich entschloss, diese charakteristische Inneneinrichtung von Pölzig abzutragen. Tja, ja, das war noch so, das war noch knapp. Die dollsten, extravaganten Kino- und Theatersäle. Im Westen haben es dann mit dem Titania-Palast, den sie dann total versaut haben, nicht? Maurice Chevalier, Maurice Béjart, nee, Béjart nicht, zuerst Balanchine. 3 Wochen bis jeden Tag für eine Mark hatten das ganze Balanchine-Repertoire, New York City Ballet, was die beste, für mich damals die beste. Im selben Jahr oder um die Zeit rum traten dann in Ostberlin eben im besagten großen Schauspielhaus oder dann Friedrichstadtpalast traten die beiden ersten Ballerinen Russlands auf, die Ulanova und die Dulinskaja. Im Schwanensee, die eine war der Schwarze, die andere war der weiße Schwan. Es war eine Vielfalt also es war Vielfalt Weltklasse. Das war 1960, sagen wir mal, 25% eines Arbeitermonatslohns. 100 Mark. Das Interessante für mich war, in meiner selben Woche oder unmittelbar in derselben, im selben Monat trat aber auch Lotte Lenya zum ersten Mal wieder auf einer Bühne in Berlin auf. Und ich war hin und her gerissen zwischen Lotte Lenya und Marlene Dietrich. Ich habe mir die Dietrich angeschaut, bin mit einem Freund hin, wir fanden es wunderbar, aber wenn ich an die Lenya denke, das hat mich mehr aufgepolstert. Ich habe den Kult mit der Dietrich, ich habe die Dietrich ja immer eher als ein Phänomen betrachtet. Die Lenya war als eine Künstlerin, die mich damals als 22-Jährigen tiefer beeindruckte. Und bei Marlene Dietrich, die Filme kannte ich, wir hatten, weißt du, der Besitzer vom Schlüterkino, Herr Dunst, der lud uns immer zu seinen Privatvorführungen in seine Wohnung in die Kulmer Straße ein. Und da konnten wir dann Destroy Rides Again sehen und wir fanden das himmlisch. Da waren so 10, nicht? Oder wie hieß der andere berühmte Film aus Amerika, den auch vielen Filmen, die sie gedreht haben. Einer war da noch da und dann auch der Dunst zeigte, das war der von Lubitsch, glaube ich, ja eben, der Angel. Mit Marshall und Melvin Douglas, nicht? Also schick. Und da merkte ich auch, also mit mir ist something wrong, was du mal schön findest, das hat eine Macke. Da ist was Besonderes, nicht? Also die Dietrich 1962. Und da war ja noch neben dem Titania-Palast, ist doch heute so ein Bau. Das war ein Wochenmarkt. Und das fand ich mal einen wunderbaren Kontrast. Der Wochenmarkt und Marlene Dietrich, der Wochenmarkt, Maurice Chevalier, der Wochenmarkt, und dann war ja was ganz Tolles. Das fand ich noch toller. Damals, der Titanic-Preis war so toll, dass die Marlene Dietrich nur, wie soll ich sagen, einer unter vielen war. Da kam die erste Porgy und Bess Produktion aus New York, 1954, glaube ich, 1953, mit Cab Calloway als Bottom Life und Leontine Price. Es gab so viel Attraktionen, dass Marlene, wenn man heute sagt, dass die Marlene eben der Gipfel der Zeit, Epoche ist, ja, das war so, aber unter vielen, muss man gerechterweise sagen, da gab es eben noch, sie war unvergleichlich, aber es gab eben so viele andere Reize bei Schauspielern. Das ist die Wiederkehr von Grete Mosheim, von Lucy Mannheim, wir sind alles jüdische Schauspieler, Berlinerinnen, kam aber wieder die Annemarie Hase, 1947, die Gleichmittlung Gott von Meyring im Renaissance-Theater, die bei BBC die Anti-Goebbels-Propaganda machte. Wir hatten eine riesen Angebot, eine riesen Palette. Und wenn ich finde es heute, wenn man so rückblickt, es ist immer so, als ob es nur Marlene Dietrich, die war fantastisch. Und ich bin ja auch oft in Paris um ihr Haus rumgeschlichen und Christian und ich haben ja sogar mal einen Dresdner Stollen geschickt. Also ich bin nicht, ich fand sie immer wunderbar, aber sie war eben, das muss man gerechterweise sagen, nur eine unter vielen. Nicht? Und wenn man die Rückkehr, sag mal, von Elisabeth Bergner, das war das Komischste, was ich hier erlebt habe. Die hatte also ein inoffizielles Comeback bei den Engländern da in Navy, da am Reichskanzlerplatz, und dann, also heute Theodor-Heuss-Platz, und dann kam sie zurück mit einem Stück, das war so 53, ich war 15 Jahre alt, von Terence Rattigan, The Deep Blue Sea. Mit Rudolf Forster, Künstler mit Herz Deutsch, also die erste alte Reinhardt, die oberste Kategorie. Und der Vorhang geht auf, Berlin in Ekstase, ich war in der Premiere, man muss sich anstellen. Da liegt er auf dem Boden, Suizidversuch vom Gasofen. Die war so wild, dass sie klatschten, und musste die Arme Elisabeth Bergner dann aufstehen und sich verbeugen und sich dann wieder hinbetten, damit sie sich also den Suizid nähert. Also, eben diese ganzen herrlichen Schauspieler, das Comeback von, damals waren sie übrigens ein Phänomen, die Männer hatten damals also kastanienbraun gefärbte Haare, die wollten ja nicht mit grauen Haaren zurück nach Berlin, an den Ort ihrer Jugend, an den Ort ihrer Taten, nicht? Also auch Kurt Bois kam zurück 1949 ins deutsche Theater. Die Ostberliner Regierung hat ihn die Rückreise finanziert, er kam mit seiner Frau, spielte dort, gab Chansonabende, zwar nicht in West-Berlin, aber in Leipzig, da fuhren dann die Berliner hin, um die Tango-Geiger in Leipzig zu hören. Also es war unendlich viel los. Und nochmal zum Titania-Palast, das war ja ein wunderbarer Art-Deco-Saal, nicht? Mit also wahnsinnig großzügigen Foyers und da fand eben, da waren ja, mussten sich ja dann auch für die erste Zeit die Philharmoniker installieren. Das war der größte Saal in West-Berlin. Dann kamen diese ganz fantastischen amerikanischen Gastspiele, denn alle großen amerikanischen Ballett- und Theaterensembles dort gesehen. Die Franzosen schickten Maurice Chevalier und Josephine Baker und so weiter, das war unglaublich an die Wut. Und wir ohne Geld, ohne richtige Klamotten, schlecht ernährt, ich war Klappadeur, wir waren mittendrin. Für eine Mark, Balkon, 9. oder 10. Reihe, Karajan, Klemperer, Ensemble, Schuricht, alles gehört. Oh ja, die Colors haben wir ja auch gehört und gesehen vor allem. Eben nicht nur auf der CD oder auf der Schallplatte, wir standen ja 2-3 Nächte an. Es war 1955, ich war 17 oder 18, ich weiß es nicht mehr so genau. Karajan hat dirigiert, das ist nicht die Philharmoniker, das war das Sinfonieorchester, Josef Di Stefano und Karajan. So, wir mussten es uns alle anstellen. Und das war ja ein Sommer der Besonderen. Also es war nämlich auch das erste Auftreten in dieser Zeit von Peter Brook in Berlin. Mit King Lear und einem Bühnenbild von Isamu Noguchi. Das war der Beginn dieser, wie soll ich sagen, minimalistisch-pauperistischen Szenenwelt des Peter Brook und eben diesen wunderbaren Schauspielern Gielgud, Ashcroft, Moralista. Und da stand man eben an, für 250 saßen wir erster Rang Mitte, dritter Rang Mitte, nicht? Mein Freund, der hatte mehr Pinke als ich, der saß im ersten Raum und haben wir nochmal getauscht. Einmal war er oben und einmal ich. Und dann gab es die großen Sänger, und der erste Tristan, der erste Rosenkavalier. So 48, 49 nach der Währungsreform war auf der Ostseite, also auf der Ostberliner Seite des Potsdamer Platzes, ein Riesentransparent. Also erstmal war mal Freiheit für die Rosenbergs, nicht? Und dann war ein anderes großes Transparent, da stand auf, der kluge Berliner kauft in der HO. Damit wollten sie uns rüberziehen. Das haben die natürlich gemacht. Haben in Wechselstuben ihre Westmark, die ich dann so 1:4 umgetauscht und haben vielleicht 40, 50 Eier gekauft oder irgendwas. Die haben den Osten leer gekauft, bis die entdeckten, das ist nicht die richtige Strategie. Dann kam ja auch später, konnte ich sie ja im Ostberlin nur kaufen gegen Personalausweis. Aber mein Schwager, damals noch nicht mein Schwager, sondern mein Freund, der war Dramaturg und Regieassistent. Er ist Regieassistent-Dramaturg am Schiff bei Lampferde, nicht bei Brecht. Und da hat er mir dann gekauft. Der wohnte ja im Osten, oder wir sind zusammen. Ach, so streng waren die Bräuche nicht. Wir wollten schon Mao-Anzug tragen, außer mir. So ein leicht hellgrün aus Schilf, so, wie war das Schilf? Oder Hanf? Das war wohl Hanf. Ja, also da fuhr ich auch, machte ich meine erste Paris-Reise mit diesem Mao-Anzug. Das war ein großer Erfolg. Und ich musste ein Transitvisum haben für die DDR. Eins für Belgien, eins für Frankreich, beschränkt auf 4 Wochen. Als Reisen war schön, aber Einreisegebühren habe ich hoch. Die Autobahngebühr von Dreilinden nach Helmstedt oder Marienborg war überhaupt toll. Als Student oder Schüler, als ich dann auf der Schauspielschule war, konnte ich ja in Ostberlin für 55 Pfennig ins Theater gehen. 50 Pfennig und 5 Pfennig Kulturzuschlag. Am Anfang, ich meine, ich kannte so wunderbare Altkommunisten, nicht? Aus proletarischen Familien, aus bürgerlichen Familien. Man kann das wirklich sagen, wenn man diesen Honecker sieht und diese ganze Mannschaft um den herum, diese Spießer-Mieke und Konsorten, das waren wirklich Avantgardisten, die also engagiert, das war ja so die Generation, die der 1900 Geborenen ist, die Revolution erlebt haben, Weimarer Republik, den Beginn der Nazizeit mit allem, was man da immer sein Leben einrichtete, entweder verlassen oder in den Untergrund gehen. Ich kannte von meiner Freundin von mir, die studierte in West-Berlin Theaterwissenschaft, deren Vater wurde zum Tode verurteilt, konnte aber nach England entfleuchen. Seine Ehefrau, also die Mutter meiner Freundin, wurde jahrelang inquiriert, also ausgehorcht. Diese Frau, diese Mutter meiner Freundin, habe ich sehr bewundert, auf ihrer Courage, also Zivilcourage, ihrer herrlichen Berliner Kodderschnauze, hochgebildet, aber eben mit diesem Berliner Mollton. Ich auch Ruth Berlau, also wunderbar, nicht? Oder nicht nur Ruth Berlau, auch die erste Frau, die Luise Eisler, hochmodern, oder die hochkolorierte Hedda Zinner, die den Erpenbeck heiratet. Und ich glaube, die Jenny Erpenbeck, die Romancière, ist eine Enkeltochter. Es gab die Wund. Es war eine, du fragtest mich ja, wir kommen nochmal auf Mode zurück. Es war ein gut angezogenes Publikum. Guck dir mal heute in Berlin das Publikum an. Niemand hat Lust, sich für die Schauspieler oder für den Dichter oder für das Kunstwerk anzuziehen. Es sei denn zu Brezel. Es ist eine Stadt, ich habe sie lieb auch heute, wenn ich auch also vor Wut manchmal bersten könnte, nicht? Und dieser notorische Metropolenanspruch der Berliner, aber dieser Metropolenwahn, den die haben. Na, es gibt doch nun mal New York, das ist doch New York. Und dann gibt es Paris und es gibt London oder ich weiß nicht, Warschau. Prag für mich. Also als Stadt gewählt, tausendmal reizvoller. Ja, haben selbst die Kommunisten die kubistische Architektur Prags bewahrt. Ich habe ja nicht nur die plötzlich Sachen abgerissen, ich habe euch ein Foto neulich geschickt vom Roxy-Kino. Es gab ja Glanzlichter der 50er Jahre Architektur. Und vor allem, was in Berlin für mich also undenkbar ist, übergibt Kneipen, neue Cafés, Bistros, Restaurants und so weiter. Aber die alten Kurfürstendamm-Theater und Kinos, das ist ja eine Konsummeile geworden. Ach, naja, die neuesten deutschen Nachkriegsfilme, die hatten natürlich viel mehr Resonanz. Wer wollte denn schon den Berlin Trümmerfilm sehen, wie die, sagen wir mal, Berliner Ballade? Ich halte das für einen ausgezeichneten, halte diesen Film für ausgezeichnet. Ich glaube, es war wirklich ein Beispiel. Es bekam ja auch einen Grand Prix, glaube ich, in Venedig. Aber die Mörder sind unter uns von Staute. Ich habe den als Kind gesehen. Ich war viel fast in Ohnmacht, weil da eine Szene ist und da wird einem Kind eine Spritze gegeben. Und ich konnte, hatte immer Angst vor Injektionen. Die Nachkriegsfilme, es gab in dieser Zeit also anspruchsvolle Filme, die sich mit der Gegenwart auseinandersetzen. Und dann gab es diese Traumfilme, ja. Wie nennen wir so? Traumfabrikfilme, Operettenfilme, aber so Lustspiele. Die so. Ich habe solche Filme mit Leidenschaft gesehen. Mit Sonja Ziemann und Lisa Lesko und wie die alle hießen. Und dann gab es auch Filme, da versuchten sie, Eugen Jorg gehörte dazu, dann Stemmle, die wieder eine anspruchsvolle Unterhaltung machen, denen es auch gelungen ist. Aber die war so anspruchsvoll, dass die Filme sofort Flops wurden. Das war so anspruchsvoll, darauf hatte keiner Lust, sich beanspruchen zu lassen. Also ich denke da zum Beispiel an einen Film, ich weiß nicht mehr, von wem er ist, Epilog mit Kortner und Hilde Hildebrand und Horst Kasper und Blandine Ebinger. Großartige Filme gab es, sind aber dann alle verschwunden. Und ich wundere mich, dass das Arsenal oder das Babylon nie eine richtige Retrospektive zustande brachte der Filme, die bei der DEFA eben mit den ganz alten Künstlern, mit den Kameraleuten, Ausstattern und so weiter von aus Babelsberg oder von der Tobis, was auch immer, von Ufer. Ja? Es gab Ansätze, dazu gehörte Stemmles, Affäre Blum, es geht um das Schicksal eines jüdischen Ehepaars, wie auch die Ehe im Schatten, die Geschichte von Gottschalk, dem Schauspieler Gottschalk und seiner jüdischen Frau. Es gab also großartige Ansätze, die selbst heute und auch schon Fassbinder aufarbeiten. Ich habe Fassbinder immer für total überschätzt. Ein wunderbarer Künstler, aber diesen Nimbus und diese Legende, die man nun da ist, die jetzt meinetwegen, ich fand die Filme oberflächlich. Aber vielleicht ist das sein Stilmittel gewesen. Aber wie gesagt, die Nachkriegsfilme, Stemmle, Eugen Jorg, wie hießen Josef von Baki, gerade weil wir so wenig, in Deutschland so wenig historisches Bewusstsein hat, müssen diese Dinge, diese Filme oder welche Dokumente, welche Art auch immer wieder zur Debatte. Die Menschen sind ahnungslos und wer weiß, wollen die ahnungslos sein oder haben die, wahrscheinlich haben die ebenso viele Ansprüche wie wir. Sie werden einfach denen vorenthalten. Es gibt doch fantastische junge Leute. Da gehe ich ja doch lieber spazieren als ins Kino. Auf der Straße sehe ich ja mehr interessante Dinge und auch interessantere Menschen als in einem deutschen Produkt. Nola rennt, die kann rennen, wohin sie will. Nicht? Aber es ist einfach platt.